Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers mit dem Cheftrainer des FC St. Gallen. Hallo und herzlich willkommen, Peter Zeidler.
Hallo.
In der ersten Folge haben wir schon viele spannende Tipps auch für Amateurtrainer von dir bekommen. Und jetzt geht's genau an der Stelle weiter, denn du hast nicht nur viele Jahre als Cheftrainer gearbeitet und machst das ja aktuell auch in der Ostschweiz, sondern du warst als Spielertrainer, als Co-Trainer unterwegs. Also alle Facetten der Trainerarbeit hast du schon in deiner Karriere auch absolviert. Deshalb erster Komplex in dieser zweiten Folge mit dir. Spielertrainer. Du warst in zwei Vereinen Spielertrainer. Was war in dieser Doppelfunktion des Spielers und gleichzeitig eben aber auch als verantwortlicher Trainer für dich die größte Herausforderung?
Ja, dass man einfach klar besser ist als die anderen. Ja, das habe ich natürlich nicht immer geschafft. Ich war dann in Tübingen Mitte der 90er Jahre, wo ich auch schon über 30 war und da sind wir aufgestellt, wir waren Verbandsliga Württemberg, also durchaus auch für mich ein gutes Niveau. Und da war ich halt einfach nicht besser als die Spieler, die waren. Dann ist wohl nicht mehr ratsam, dass man dann zu sehr Spieler trennt. Das habe ich dann schnell gemerkt, dass es nicht zu mir passt, selber noch spielen und so. Im Training natürlich schon, da kann man auch Vorbild sein im Trainer, im Training. Aber im Spiel war das dann beim Heimatclub ist was anderes. Aber ich glaube, Spielertrainer ist schwierig. Ja, also da habe ich eigentlich relativ schnell gemerkt, dass ich wahrscheinlich auch irgendwann mal besser als Trainer bin als Spieler. Aber ich glaube, in meiner Zeit, wo ich richtig gespielt habe, war ich schon auch, ohne dass ich Trainer war, ein Art Trainer auf dem Platz. Wenn man schon dann gewisse Gabe oder Talente dafür hat, auch andere zu coachen oder zu helfen oder Dinge zu erkennen. Aber jetzt direkt Spielertrainer war glaube ich, das ist nicht für mich erfunden worden, Spielertrainer.
Ja, was war dein Kardinalfehler, den du gemacht hast als Spielertrainer? Dich zu oft aufgestellt oder gab es was anderes?
Ja, ich weiß nicht, ob ich einen Kardinalfehler gemacht habe. Letztendlich, wenn man es mal genau betrachtet, jetzt, ich war natürlich schon, ich habe nicht mal mittrainiert. Das war mein Kardinalfehler. Also ich hätte, um dann richtig ein guter Spielertrainer zu sein, hätte ich dann mehr selber trainieren müssen und noch mehr Spielformen mitmachen. Aber ich war da schon so drin, dass ich mehr Spielformen coache. Und es geht halt besser, wenn man nicht mitmacht. Und deshalb hätte ich, um ein guter Spielertrainer gewesen zu sein, hätte ich wahrscheinlich fitter sein müssen, nicht nur physisch, sondern dann auch irgendwann mal fußballtaktisch, ja.
Also die Fitness ein ganz entscheidender Faktor als Spielertrainer. Hast du sonst noch einen Tipp aus deiner Zeit von damals als Spielertrainer, was man jetzt in den untersten Ligen machen sollte, wenn man eben die Anfrage erstmal hat, Spielertrainer zu werden?
Ich glaube, man muss sich ganz klar vor Augen halten, das gilt immer für einen Trainer, egal jetzt auch für andere pädagogische Jobs. Das Wichtigste am Lehrer ist, glaube ich, schon diese Vorbildfunktion. Ja, Vorbildfunktion, jetzt im Fußball, Spielertrainer, sicher in Bezug auf den Schiedsrichter. Vorbildfunktion natürlich auch, schaltet er auch um bei Ballverlust. Vorbildfunktion natürlich auch in der gesunden Lebensweise. Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo in der Bezirksliga, wenn ein Spielertrainer ist und der dann doch zu viel Alkohol trinkt und dann seinen Spielern die richtigen Verhaltensweisen erklärt. Also das wäre für mich dramatisch schlecht. Ja, also diese Vorbildfunktion steht über allem. Und ich glaube, diesen Tipp könnte ich geben dem Spielertrainer. Aber der gilt nicht nur dem Spielertrainer, der gilt für jeden pädagogischen Job und letztendlich dann auch für jeden Trainer, für jeden Fußballtrainer.
Bis zu welchem Niveau, denkst du denn, könnte man als Spielertrainer arbeiten?
Ja, theoretisch glaube ich, würde das ganz bis nach oben gehen. Also ich glaube, Thomas Müller war oder ist ein hervorragender Spielertrainer. Aber ich glaube jetzt, wir reden ja hauptsächlich über Kreis, Bezirks, Landes oder dann vielleicht noch Richtung Oberliga. Aber ich glaube, es wäre eine wichtige Voraussetzung oder es könnte enorm helfen, wenn der Spielertrainer dann in seiner eigenen Spielerkarriere, die ja noch andauert, aber in seiner eigenen Spielerkarriere ein paar Niveaus höher gespielt hat. Ich glaube, das könnte helfen.
Also finde ich sehr spannend, den Namen, den du reinwirfst mit Thomas Müller, der ja auf dem Platz, wenn er steht, eh schon seine Mitspieler coacht, auch neben dem Platz verbal auch als Leader vorangeht. Ja, wäre das wirklich so einer, der so der erste klassische Spielertrainer in der Bundesliga noch werden könnte? Ist auch schon ein älterer Spieler, hat eigentlich auch schon alles gewonnen.
Ja, da würde man, glaube ich, seinen Trainern Unrecht tun. Ich glaube, Hansi Flick hat eine enorm wichtige Funktion. Und auch, ich glaube, der Kollege Nagelsmann würde sich nicht freuen, wenn jetzt Müller Spielertrainer war. Aber warum ist Müller Spielertrainer? Oder warum hat er die Eigenschaften? Weil er einfach das Spiel versteht und weil er immer vorbildlich ist. Ja, weil er immer positiv pusht, weil er immer vorangeht, weil er mental enorm stark ist. Und weil er dann nicht, ich habe gestern den Spieler, den ich auch bewundere, gegen den ich schon mal spielen durfte als Trainer, Kylian Mbappé. Wenn Kylian halt stehen bleibt nach dem Ballverlust, wirklich stehen bleibt, dann kann er anderen nichts sagen. Aber sie werden nie erleben, dass Thomas Müller nach dem Ballverlust stehen bleibt. Ja, und deshalb ist Müller auch für unsere Jungs hier in St. Gallen, nicht nur Wilmar Gottler haben, der auch mal mit ihm ein paar Mal trainiert hat beim FC Bayern, aber ist Müller schon ein Vorbild in jeglicher Beziehung. Und mein Lieblingssatz von Müller, das muss ich jetzt unbedingt anbringen, dass er nicht untergeht. Lieblingssatz von Thomas Müller für mich war beim FC Bayern in der Mannschaft guter Spirit. Da gibt es nie Streit. Es gibt nur Streit, wenn es darum geht, wer korrigiert den Fehler des Mitspielers. Also dieser Satz hat mich beeindruckt, irgendwo mal gelesen, in einem Kicker-Interview oder irgendwo. Und ich glaube, meine Spieler können schon nicht mehr hören, aber pro Saison verwende ich den schon dreimal.
Und das, ja, wie kriegt man das hin als Trainer? Dass von den Spielern so quasi, ja, von innen heraus intrinsisch da die Motivation da ist. Wir wollen uns alle besser machen und haben keinen Neid, wenn der andere an meiner Stelle auf meiner Position spielt.
Ja, das Schwierigste natürlich, das kann man, oder man kann das nie perfekt erreichen, aber man kann dem schon nahe kommen. Und das ist ja auch das Faszinierende im Fußball, an diesem Mannschaftssport, dass da unterschiedliche Aufgaben gibt, auch unterschiedliche Spielzeiten ganz konkret. Und das ist unsere große Aufgabe als Trainer, dass wir das so gut wie möglich schaffen, hinkriegen, dass alle sich wichtig fühlen, dass trotzdem keine Eifersucht oder keine, ja gut, Eifersucht mag dann durchaus mal vorkommen, aber dass es nichts passiert oder wenig passiert, das den Erfolg der ganzen Mannschaft beeinträchtigt oder in Frage stellt, sondern dass man daraus Kraft schöpfen kann, aus diesem Teamgeist, aus der verschworenen Gemeinschaft. Und das Schwierigste ist auch dabei dran und trotzdem das Faszinierendste. Man kann es nicht messen. Wir können alles messen in Profimannschaften auf der ganzen Welt. Vor allem natürlich hier jetzt bei uns in Deutschland oder auch in der Schweiz wird alles gemessen mittlerweile. Diese Energie, die man seinem Mitspieler gibt, die über sich hinauswachsen, ich weiß nicht, ob man das messen kann. Oder ich zumindest weiß ich es noch nicht.
Spielertrainer Thomas Müller, trotzdem ein sehr spannender Hinweis. Also das wäre eine interessante Idee, die man eigentlich mal ausprobieren müsste. Da muss ich sogar, wenn dann mit so jemandem wie Thomas Müller. Ja, schöne Idee, auf jeden Fall. Spielertrainer, deine andere Funktion war eben auch mal als Co-Trainer beim VfB, zweite Mannschaft und beim VfR Aalen. Wie hast du die Rolle des Co-Trainers damals interpretiert?
Ja, das hat natürlich immer mit Cheftrainer zu tun. Und beim VfB Stuttgart war das Rainer Adrian, von dem ich viel lernen konnte. In Aalen war es Willi Entenmann, wo ich viel lernen konnte. Ich war eigentlich die längste Zeit Co-Trainer, war ich bei Ralf Rangnick. Das waren genau 3 Jahre von 2008 bis 2011 bei Hoffenheim. Und da kann man natürlich sehr viel lernen. Und es hängt natürlich immer vom Cheftrainer ab, in welcher Form, dass man dann da mit drin ist, macht man selber viele Sachen aktiv auf dem Platz oder ist man eher in der Vorbereitung dabei oder ist man eher bei Inputs geben für den Cheftrainer drin. Ich denke, das kann sich unterscheiden. Und ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, dieses persönliche Verhältnis zum Cheftrainer. Wenn das intakt ist, und ich hatte das Glück, dass das bei Ralf Rangnick, dass wir uns sehr gut verstanden haben, persönlich auch, dass wir auch im Fußball gleich gedacht haben, auch einen ähnlichen Werdegang hatten von unserer beruflichen Ausbildung. Ja, das muss gewährleistet sein. Ich glaube, wenn das persönliche Verhältnis sehr gut ist, sehr eng ist, wenn man Fußball auch gleich sieht, sind es ideale Voraussetzungen. Und deshalb, glaube ich, kann ich es jedem empfehlen. es gibt auch diesen ewigen Co-Trainer, der war ich sicher nicht und sind die meisten sicher nicht, aber ich glaube, eine gewisse Zeit als Co-Trainer, sich an ein höheres Niveau rantasten und ranarbeiten und da reinfühlen, das kann ich jedem nur empfehlen.
Ja, was kannst du jetzt als Cheftrainer besser als zu der Zeit als Co-Trainer?
Ja, die größten Unterschiede sind dann schon, wenn ich auf Hoffenheim zurückkomme, dass man halt dann selber Trainings dann auch durchführt, aktiv coacht auf dem Platz. Also das war in Hoffenheim in meiner Funktion nicht so sehr, Ralf. In der Vorbereitung war ich, glaube ich, sehr wichtig mit anderen. Aber die Dinge auf dem Platz hat dann schon meistens Ralf gemacht. Und deine Frage war, Stefan, was ich jetzt besser kann. Also klar, wenn irgendwann entwickelt man sich dann selber Dinge zu machen und übernimmt dann auch Dinge und bringt seine eigene Note dazu. Und dann irgendwann lernt man dann im günstigsten Falle, dass man die mit Überzeugung rüberbringt. Die Ideen, wie man die Art und Weise, wie man coacht, wie man eine Mannschaft führt, wie man dann ab einem gewissen Niveau auch mit Chefs umgeht, im eigenen Club, mit den Medien. Ich glaube, das ist dann ab einem gewissen Niveau dann schon wichtig, dass man einen guten Kontakt hat zu Medien und zu den Zuschauern, Fans. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, das finde ich sehr wichtig.
Absolut, ja. Welche Aufgaben gibst du an deine Co-Trainer denn grundsätzlich ab?
Ja, ich habe natürlich neben mir auch noch einen erfahrenen Kollegen, der schon mein Jahrgang ist. Das ist so ein bisschen das taktische Gewissen mit seiner unheimlichen Erfahrung. Also da profitiere ich auch davon. Das ist ein Kuzmanovic, der schon viel gemacht hat, selber auch Profi war. Ich glaube, so ein Ex-Profi und dann auch so das taktische Gewissen, Erfahrung, zurückhalten, das ist wichtig, aber das eine und das andere, und da habe ich auch das Glück, dass das jetzt bei mir hier so ist, dass man einfach junge, motivierte Kollegen dazu nimmt, die ja eigentlich noch neu in dem Job sind, aber die viel Idealismus mitbringen, die neue Ideen mitbringen, denen keine Aufgabe zu viel ist, und da habe ich dann weitere zwei Kollegen im Team, denen ich verschiedenste Aufgaben übertragen kann, natürlich in der Analyse, aber natürlich auch im Übernehmen von Trainings, von Teilen im Training. Und da bin ich sehr zufrieden. Nicht zu vergessen den Torwarttrainer, der immer natürlich eine wichtige Funktion hat, der Spezialtrainer Torwart in einem Club, weil er meistens halt schon ewig da ist und weil er auch zumindest hier bei uns und ich glaube bei anderen Clubs auch so ein feines Gespür hat für die Mannschaft, der wichtig ist, auch um so da noch viel kitten kann, viel Klebstoff gibt, wie man so sagt, glaube ich, für den Teamgeist. Und dann ist heutzutage immer wichtiger, dass es im Team funktioniert, dass man respektvoll miteinander reden kann, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist, dass man zusammenhält. Auch jetzt immer wichtiger im Fußball. Die Athletiktrainer, ich mache es ein bisschen mit dem Lächeln, weil wir da schon als Fußballtrainer aufpassen müssen, dass wir weiter in unserem Spiel bleiben und uns nicht zu sehr dominieren lassen. Aber wirklich sehr wichtig, weil es viele tolle Spezialisten sind aus diesem Bereich des Athletiktrainings, die auch weiter über den Tellerrand hinausschauen. Aber das zusammenzukriegen, und da kann ich von mir aus sicher auch behaupten, dass ich da vielleicht auch Talent habe, ohne alles richtig zu machen, aber das wird dann für Cheftrainer immer wichtiger, dass man sich Aufgaben aufteilt, dass man zusammenhält. Also das Trainerteam ist schon wichtig und wir haben ja unseren ersten Trainer in Deutschland, Hansi Flick, der das immer wieder betont, beim FC Bayern schon und auch jetzt bei der Nationalmannschaft. Und wer Hansi nur ein bisschen kennt, weiß, dass er das richtig ernst meint und auch so lebt.
Wenn du sagst, du suchst Co-Trainer aus, die jung, hungrig, heiß sind, gibt es noch weitere Eigenschaften, auf denen du schaust, bevor du einen potenziellen Co-Trainer-Kandidaten dann auch zu deinem Assistenztrainer machst?
Ja, ein großer Begriff kommt sicher jetzt ins Spiel. Der Begriff lautet Loyalität. Also, dass man einfach vom Co-Trainer aus Gesprächen rauskriegen muss, auch dann in seinem täglichen Umgang mitkriegen muss, dass er immer zum Trainer steht. Nicht nach dem Motto, hey, zum Spieler sagen, hey, bei mir hättest du gespielt. Also, das wär der schlimmste Satz eines Co-Trainers, ja, oder da irgendwie. Natürlich kann man mal ein bisschen anderer Auffassung sein, aber die großen Linien, puncto Pädagogik, puncto Taktik, Trainingsgestaltung, Schwerpunkte, die großen Linien, der rote Faden, der muss einfach stimmen, da muss man sich einig sein, das finde ich wichtig, aber Loyalität, und ich hatte auch einen richtig guten, der jetzt leider nur ein Jahr hier Co-Trainer war, also der wirklich Loyalität auch gelebt hat, wo bis ins Letzte war. Amanatidis, ein Ex-Profi, Yanni Amanatidis, der, wo ich wusste, hey, der steht immer zu dir. Ja? Und wenn du jetzt 6-mal verlierst und wenn du noch so viel Fehler machst und immer den falschen Mittelstürmer aufstellst, aber der steht zu dir. Und der ist dann auch, eigentlich müsste es so sein, dass der Co-Trainer dann, wenn der Trainer irgendwann mal gehen muss, dass der Co-Trainer auch mitgehen muss. Weil man ist ja so. Und das, ja, diese Eigenschaften finde ich sehr wichtig. Und ja, deshalb kommt es auf das an, wie man zusammenhält.
Ja. Ich schaue dir in den Kopf des Trainers, aber du guckst auch in den Kopf des Journalisten, weil ich genau das fragen wollte, beziehungsweise dir meine Meinung mitteilen, nämlich, dass wenn in der Bundesliga Trainer entlassen werden, dann darf der Co-Trainer, darf doch da eigentlich nicht Cheftrainer werden, weil er ja eigentlich den Weg mitgeht, seines Cheftrainers, und ihn dann zum Cheftrainer zu machen, der so eng vielleicht Jahre mit dem Cheftrainer, mit dem Geschassten zusammengearbeitet hat, finde ich genau den falschen Weg.
Ja, ich sehe es auch so. Manchmal sind sicher aus Vereinsseite ökonomische Überlegungen. Aber eigentlich müsste es so sein, ich sehe es ganz genauso.
Wenn du sagst, du gibst dem Co-Trainer natürlich auch während der Trainingseinheiten Verantwortung ab, dass er Teile des Trainingsmannschafts oder vielleicht auch Einzelindividualtraining übernimmt, dann sind wir im nächsten Komplex, nämlich im Trainingsthema drin. Und eine Frage, die ich allen Fußballlehrern stelle: Was ist die härteste Trainingsübung in deinem Repertoire?
Die physisch härteste Übung?
Ja.
Da bin ich jetzt nicht vorbereitet. Was heißt, das kann ja auch mal schön sein, wenn es hart ist oder wenn es anstrengend ist. Aber ich glaube, was wir öfters machen, so ein Umschaltspiel, wo, wenn man den Ball verliert und im Gegenpressing nicht gut ist, dass dann der Gegner auf die andere Seite rüberspielt und dann muss man es 30 Meter wieder auf die andere Seite gehen. Also es ist dann sicher physisch hart, aber auch ja mental hart. Er ist schon wieder hinterher rasend, schon wieder 30 Meter ins andere Feld rüber. Aber genau durch diese Provokationsregel kriegt man dann hoffentlich das richtige Verhalten, dass ich halt nach Ballverlust demnächst noch schneller umschalte und alles dafür tun, dass der Gegner nicht aus dieser Zone rausspielt und ich den Ball gleich wieder habe. Aber hat das die Übung? Ich meine, wir hatten, ich glaube, Kollege Finke und Sarstedt, die haben früher immer diese 2-gegen-2, 3-gegen-3 über mehrere Minuten Mörderspiele genannt. Das habe ich mir mal gemerkt in der Trainerfortbildung. Also es könnte dann schon sein, so ein ewiges 2-gegen-2 oder ein ewiges 1-gegen-1. Wobei ich das eigentlich nicht so ewig oder so oft mache, aber natürlich gehört das ab und zu dazu, auch mal in eine 1-gegen-1 Situation oder 2-gegen-2 oder 3-gegen-3 Situation zu kommen. Aber ja, hart, ja, ist ja auch schön, wenn es mal anstrengend ist und intensiv und wenn man auch über das Spiel in Flow kommt und so Bergaufläufe wie in den 80er Jahren gibt es ja seit Liesen nicht mehr, wo man mit was weiß ich wie viel Millimol Laktat im Blut mit über 20 da irgendwelche Hügel hochgerast sind, 200 Meter. Und wenn man oben war, hat man gewusst, man muss noch 6-mal machen. Das gibt es ja Gott sei Dank nicht.
Ja, aber welche Schleiferanteile von Peter Zeidler sind in deinen Trainingseinheiten zu finden?
Ja, ich weiß nicht, also Schleifer, also da habe ich jetzt eigentlich... Das sehe ich mich jetzt nicht so. Also es ist sicher ein einfaches für Spieler kaputt zu trainieren, aber eine große Kunst. Und da sind wir auch mit auf die Unterstützung von Athletiktrainern angewiesen. Aber auch das macht man viel mit Gefühl, mit Erfahrung auch und mit Spielern in den Augen schauen. Also das ist mit die größte Kunst, Belastungsdosierung. Wie kriege ich die Woche hin, dass ich am Wochenende so frisch bin? Wann braucht die Mannschaft vielleicht mal ein bisschen weniger und so? Das machen wir viel nach Gefühl, natürlich haben wir auch Daten. Und ich war auch bei Red Bull und bei Hoffenheim, wo noch viel mehr mit Daten gearbeitet wurde. Aber das ist auch eigentlich die größte Aufgabe von uns Trainern, neben Mannschaftsführung die richtige Belastung zu wählen. Jetzt nicht nur für die Mannschaft, sondern auch individuell, dass wir an einem Spieltag so frisch wie möglich sind, weil Fußball sollte man halt dann schon frisch sein, wenn man spielt. Nur dann kann man taktisch die Dinge auch gut umsetzen, aber Schleifer, ja, ich glaube schon, dass das out of time ist.
Und wie individuell trainierst du mit deiner Mannschaft? Wie oft kommt so ein Einzeltraining vor?
Ja, ich glaube, dass wir immer noch mehr, noch individueller trainieren können. Wenn wir ehrlich sind, bleibt es manchmal auf der Strecke. Man könnte das noch viel mehr machen. Wobei man da immer den Spagat machen muss. Wir spielen auch am Wochenende als Mannschaft. Wenn man immer von Teamgeist redet und die ganze Woche über im Aufteil, ihr geht in dieses Atelier und ihr macht da hinten in der Gruppe was und da ist jetzt mittlerweile bei uns installiert Kopfballpendel und so. Aufpassen, ja, den richtigen Mittelweg. Natürlich Individualisierung, ganz klar, vielleicht im Jugendbereich noch mehr. Aber Think the Team First haben wir genannt. Dieser Gedanke, der muss dann auch drin sein in der Art und Weise. Wenn man gemeinsam ein tolles Training gemacht hat als Mannschaft, ist oft viel wert, als wenn ich jetzt da tolle individualisiert habe. Wo wir viel individualisieren, ist, glaube ich, ist auch ein Training, ist ein Videotraining. Also da gibt es natürlich schon Einzelgruppen, positionsspezifisch zusammen. Das sehe ich eher bei der Individualisierung und natürlich Individualisierung auch im Sinne der Belastungsdosierung, dass man einfach mal sagt, hey, du machst jetzt heute mal weniger oder du steigst früher aus, aber jetzt, ja, dass wir die Spieler sich dann nur am Wochenende sehen als Mannschaft. Ich finde, man muss den Teamgedanken auch da in der Trainingsgestaltung auch da leben.
Und gerade eben zu dieser Trainingsgestaltung mit Finke und Sarstedt hatte ich noch eine Nachfrage, wenn du sagst, das war eine Mördereinheit, die die Jungs da vorgestellt haben.
Ich glaube, das waren die führenden Jungs da, die zwei, Sarstedt, Finke als Cheftrainer mit seinem ehemaligen Diplom-Biologen Sarstedt, ja, die haben das entwickelt, diese ganze Laktatdiagnostik. Und die zwei haben festgestellt und waren damit bahnbrechend für eine Trainergeneration, dass man halt einfach davon wegkommt, solche Mörderspiele zu machen. Also ich glaube nicht, dass die waren dann durchaus auch physisch mit die beste Mannschaft. Man hat mehr davon gesprochen, Freiburg in den 80er, 90er, oder ich weiß gar nicht, wann das war. Das sind eine Ansammlung von Mittelstrecklern, die auch noch gut kicken können, technisch gut waren. Also nein, die haben das festgestellt, einfach durch ihre viele Messungen, auch mit diesem wissenschaftlichen Hintergrund dieser beiden Trainer, dass solche Spiele 2-2 ewig gespielt, ja, dass das durchaus nicht dazu beiträgt, dass man dann am Wochenende frisch ist.
Eben, weil heutzutage sagt man ja ein 1-1, 30 Sekunden und dann braucht man eine Pause, definitiv.
Ja, klar.
Ja. Stichwort Training, gibt es eine Lieblingsübung, die du hast, die du immer mal wieder im Jahresablauf auch in dein Training mit einbaust, weil du die einfach mega cool findest, toller Lerneffekt oder einfach eine riesen wunderbare Spaßeinheit?
Ja gut, Spaßeinheiten, das war dein letztes Wort. Ich freue mich schon drauf, wenn der erste Schnee kommt in St. Gallen und der wird kommen, wahrscheinlich schon demnächst, dass wir dann einfach mit dem roten Ball im Schnee kicken. Ja, und was der Trainer irgendwas sagt, da machen wir dann schon Mannschaften wahrscheinlich, ja, soweit, dass ich doch irgendwie dann die Nichtraucher gegen die Raucher oder so, sowas mache ich nicht, weil bei uns niemand raucht, hoffe ich. Aber einfach Mannschaften wählen, vielleicht wählen wir auch und dann spielen wir gegeneinander. Da freue ich mich drauf, weil Spaß an hat beim ersten Schnee mit dem roten Ball. Lieblingseinheiten, das sind sicher, ich habe viel von meiner Laufbahn profitiert, natürlich von Rangnick, aber auch von seinem The Brain, Helmut Groß. Und unsere ABC-Spiele in Stuttgart war, wo man eine Mannschaft kommt nur in die gegnerische Hälfte durch 2 10-Meter-Tore rechts und links auf Höhe der Mittellinie. Das heißt, die andere Mannschaft spielt ein absolutes hohes Pressing, Vorchecking. Und wenn sie das gut macht, kommt der Gegner gar nicht mehr hinten raus, weil der muss durch diese 2 seitlichen 10-Meter-Tore auf Höhe der Mittellinie entweder durchpassen oder durchdribbeln. Und da sind alle mit dabei. Wenn da einer nicht mitmacht, geht's nicht. Aber wenn alle mitmachen, wird es schwer. Und das ist natürlich ein Hochgenuss, wenn man es dann schafft, immer in der gegnerischen Hälfte zu bleiben, hohe Balleroberungen hat, gleich wieder Richtung Tor gehen kann. Und das ist meine Lieblingsübung, weiß ich nicht, aber von Zeit zu Zeit kann man die immer wiederholen. Es ist ja nicht so, dass wir immer nur neue Übungen erfinden, vor allem im Spielformen. Vor allem, glaube ich, im Profibereich muss man dann auch irgendwann mal ein gewisses Repertoire an Übungen, an Spielformen haben, die funktionieren. Ja, auch mit unterschiedlichen Mannschaften, die viel zitierten Provokationsregeln. Und das fällt mir jetzt spontan ein, aber wir haben auch noch ein paar andere. Ja.
Und wenn du sagst, das Stichwort wählen lassen, dann war das ja früher in der Schule teilweise auch für die nicht ganz so geschmeidigen Spielerinnen und Spieler ziemlich fies, als Letzter dann gewählt zu werden. Also du lässt ganz bewusst auch mal wählen, dass wirklich am Ende einer der Letzte ist.
Ja, gute Frage von dir, du hast gut aufgepasst. Nee, also das mache ich nur einmal im Jahr, habe ich gesagt. Das ist ja Spaßtraining, können wir ja nicht jede Woche machen. Ich weiß nicht, ob wir wählen, aber könnte schon sein. Ja, aber auch das würde dem Trainer Hinweise geben über Struktur der Mannschaft. Einmal würde ich es machen. Ja, aber nicht, dass der Gleiche jede Woche spürt, er wird immer als Letzter gewählt. Ja, aber ich würde das vielleicht eine Woche machen, weil wir können ja nicht immer so Soziogramme machen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich schaue immer und das ist mein Soziogramm und beobachte. Ja, aber das wäre durchaus mal ein Versuch wert. Lasst sie wählen und dann schauen wir mal, wer übrig bleibt. Übrigens, ein Tipp, wenn man immer Übungen zu zweit macht, das macht man ja doch noch ab und zu, technische Formen in der Aufwärmung, und dann ist das durchaus auch für die Struktur der Mannschaft wichtig, wenn man sieht, wer geht mit wem zusammen. Ja. Und es könnte auch mal eine Idee sein, dass man dann als Trainer vielleicht ab und zu mal interveniert, dass nicht immer die gleichen zwei zusammengehen. Oder wenn man mal ein Kreis spielt, wir machen einmal die Woche, machen wir durchaus mal ein Kreis spielen, mache ich gerne, dass man dann nach einer gewissen Zeit mal die Gruppen auswechselt. Dann spielen immer die Establishment und da die Jungen und bei uns die Frankophonen und da die. Und also da kann man dann sicher, das sind so kleine Dinge, wo man vielleicht ein bisschen helfen kann. Eingreifen hört sich so blöd an. Denke ich immer gleich an irgendwelche militärischen Interventionen, die es Gott sei Dank nie mehr gibt, hoffe ich. Aber ein bisschen helfen, ja, wo man sagt, hey, jetzt gehen mal die drei rüber und dass die, ich glaube auch in Profimannschaften wichtig, think the team first, dass jeder zu seinem Kollegen eine Beziehung aufbaut, wie auch immer die ist oder wie stabil oder wie eng die ist oder wie viel, ja, das ist, glaube ich, schon wichtig.
Ja, gerade weil Erik ten Hag, von ihm habe ich gelesen, vom Trainer von Ajax Amsterdam, dass er gerade bei diesem Kreisspiel, bei dem 5 gegen 2, bei dem Eckchen, schaut, ob die jungen Spieler, die er vielleicht auch mit, was er ja schon gemacht hat, mit 17 Jahren schon zum Kapitän machen, ob die akzeptiert sind. Und das hat er geschrieben in dieser Passage, das merke ich in dem Eckchen, ob eben der 17-Jährige, den ich jetzt zum Kapitän gemacht habe, ob der wirklich auch von der Mannschaft akzeptiert wird. Ob dann die alten Spieler dann auch mal sagen, ja komm, es war mein Fehlpass. Weil ansonsten sagen die Alten, wenn man Fehlpass spielt, nee, das war der Fehlpass vom Jungen und dann muss der Junge ins Eckchen. Ja, gibt's da auch so Indizien, die du feststellst, ob deine jungen Spieler von den Alten akzeptiert sind?
Scheint ein sehr, sehr guter Trainer zu sein, der Trainer von Ajax. Ja, nein, also das hat er sehr gut erkannt. Ich denke, sage ich nicht, ich mache es genauso, aber natürlich kann man da viel sehen. Ja. Man kann auch sehen, wie ältere Spieler sich verhalten, ja, ob sie wirklich bereit sind, den Jungen auch zu helfen oder ob sie nur ihren derzeitiges Standing da nochmal verstärken wollen oder so. Also deshalb sind es schon, nicht Psychospielchen wäre falsch, aber man, über die interne Struktur der Mannschaft kriegt man schon manche Aussagen. Ja, deshalb sollte man aufpassen, dass man immer noch mit Spaß spielen und mit Begeisterung spielen, nicht, dass man nur noch psychologische oder soziologische Studien machen, aber da kann man schon viel. Ich war jetzt auf einer Fortbildung, wo Murat, der neue Nationaltrainer, da war, Yakin hat erzählt die Anekdote mit Embolo. Embolo, sein erstes Training damals bei den Profis, der ging halt gleich zu den etablierten Spielern hin und hat mit denen im Kreis gespielt, 5 gegen 2. Und das hat Yakin, und ich finde es auch toll, auch als gute Sache gesehen. Also gar nicht irgendwie zu frech hingehen, aber schon mit Selbstbewusstsein hingehen und sagen, hey, ich kann auch mitspielen, ich kann auch Fußball. Also da sieht man schon viele Dinge, ohne dass man alles immer überinterpretiert. Aber deshalb finde ich es auch wichtig, dass der Trainer, das ist auch unsere Rolle, viel beobachtet. Ja, also ob jetzt das mal der Athletiktrainer einen kleinen Teil übernimmt, ob man Kreis spielt, wo die anderen taktischen Formen sowieso, da geht es dann auch um taktisches Coaching. Aber einfach beobachten, wie verhalten sie sich, wie sind die Beziehungen untereinander, was kannst du da mitnehmen, um dann nachher eventuell sogar helfen zu können.
Erik ten Hag, Champions League Trainer bei Ajax Amsterdam. Mit einem anderen Champions League Trainer hast du auch sehr eng zusammengearbeitet, mit Thomas Tuchel. 2006 den Fußballlehrer-Lehrgang, die Pro-License gemacht. Und wenn du sagst, du beobachtest natürlich auch gerne als Trainer, was hast du bei Tuchel beobachtet, was dich vielleicht für deine Trainerarbeit auch so, ja, inspiriert hat?
Ja, mir haben viele Dinge inspiriert, weil ich ganz klar der Meinung bin, dass Thomas Tuchel natürlich, er hat zu den besten Trainern gehört, die es gibt, momentan wahrscheinlich auf der Welt, zumindest in Europa, was man halt beobachten kann. Ich habe einmal einen Vortrag von ihm gehört, das war also waren da zusammen Fußballlehrer, haben danach auch viel Kontakt gehabt, jetzt weniger. Aber wo einmal gesagt, break the rules. Also mit break the rules, jetzt nicht nur im taktischen Bereich, sondern auch, wie man mit Mannschaften umgeht, wie man eine Profimannschaft führt. Also das entdeckt man oft, da kann auch jeder für sich selber entdecken, dass man nicht im Fußball sagt, hey, das war schon immer so. Ja, das taktisch war schon immer so, wie eine Mannschaft ist. Das war schon immer so, dass einer 50 Euro zahlen muss, wenn er sein Überziehhemdchen da vergisst oder so. Warum? Ja, ein Beispiel, und da gibt es viele Beispiele. Break the Rules hat mir gut gefallen, dass er sich für andere Sportarten interessiert, hat mir gut gefallen, dass das nicht stimmt, dass Thomas, das kann ich so beurteilen, glaube ich, nicht an Spieler rankommt, dass er sehr, sehr viel Empathie hat. Auch das glaube ich, dass er Spieler überzeugen kann. Also von Tuchel kann man natürlich schon sehr viel lernen. Deshalb inspiriert mich momentan, wo ich jetzt nicht regelmäßig mit ihm rede, inspiriert mich seine Mannschaft, wie die spielt. Da schaue ich ja einfach das Spiel an und in jedem Spiel kann man als Trainerkollege was lernen. Also er gehört da sicher zu den ganz Großen. Und es gibt noch mehr gute Trainer, auch nicht nur im höchsten Niveau. Und ich habe mal einmal ein Buch gelesen, das war, glaube ich, weiß nicht, ob es Ancelotti war oder ein anderer, der gesagt hat, war ein französisches Buch, Trainer sind Voleurs d'idées, also sind die Ideen klauen, sind Diebe von Ideen, ja, oder von anderen Trainern. Und da, wenn man von anderen immer was rausnimmt, von anderen, das kann ein Jugendtrainer sein, das kann ein Amateurtrainer sein, das kann natürlich ein ganz großer sein, wie Tuchel, oder ein Kollege aus der eigenen Liga oder ein Trainerkollege im Trainerteam, da muss man bereit sein. Glaube ich, in jedem pädagogischen Job kann man viel von anderen lernen, im Leben überhaupt, aber auch in unserem Ding zuschauen, wie macht es der andere? Wie spielen seine Mannschaften oder was macht er? Wie redet er mal im Interview? Da kann man sehr, sehr, sehr viel lernen und ja, das ist, glaube ich, schon wichtig für uns alle.
Ein Teil oder einen ähnlichen oder einen anderen Vortrag hat er auch im Internet gehalten, also wurde zumindest gefilmt. Also da sollte man das Stichwort Rule Breaker mal googeln. Da gibt's ein YouTube-Video und da erzählt Thomas Tuchel im Detail das, was du gerade Spannendes schon angedeutet hast, dass man eben Regeln brechen soll. Damit sind wir bei unserer Schlussrunde. Und die Einstiegsfrage in der kleinen bunten Schlussrunde wäre tatsächlich, in welcher Situation hast du das letzte Mal gegen Regeln verstoßen?
Regeln jetzt, in, was Mannschaftsführung angeht oder was taktische Dinge angeht, allgemein.
Komplett. Ja, komplett offen.
Ja, ich glaube, das ist schon dann Break the Rules, ganz konkret in der Mannschaftsführung, wenn man nicht automatisch da immer einen Strafenkatalog aushängt. Schon dieser Begriff Strafenkatalog gehört eigentlich nicht unbedingt zu meinem Repertoire. Und da geht es dann, dass dann andere sich Hände reiben. Also normal in einer Fußballmannschaft ist es ja, dass dann zu spät kommen, nehmen wir mal an, keine Ahnung, nehmen wir mal jetzt 10 Schweizer Franken oder 10 Euro für die Minute, manchmal ist auch mehr. Und dass dann andere sich Hände reiben, wenn andere zu spät kommen, dass dann immer geht drum, wer treibt das Geld ein, dass dann schon negative Stimmung kommt. Und Rule Breaking wäre wirklich, dass man das eine Mannschaft dann so weit bringt, dass die nicht mehr zu spät kommen. Ja, oder dass wenn einer wirklich jetzt mal seine zweites Paar Fußballschuhe auf dem Platz vergisst und dann kommt einer mit einer Trophäe zurück in die Kabine und sagt, das kostet wieder 50 Franken. Gut wäre doch, wenn der Kumpel das mitnimmt und stellt es ihm dann hin an seinen Platz. Das wäre Rule Breaking. Jetzt rein, jetzt was pädagogische Dinge angeht. Das habe ich, das machen wir schon hier, dass ich erwarte und das auch, glaube ich, sehr gut hinbringe. Man muss manchmal trotzdem noch ein bisschen mal wieder darauf hinweisen, aber dass die Pünktlichkeit dann da ist in meiner Mannschaft, da bin ich dann auch stolz drauf. Und im taktischen Bereich gibt es immer wieder Möglichkeit, Dinge ausprobieren. Auch wir dürfen uns im Training mal Dinge ausprobieren, irgendwelche, das sind auch Rule Breaker. Wenn man ein Training mal Formen macht, wo man noch nicht kennt, jetzt probieren wir es einfach mal. Lasst uns einfach mal probieren. Und da gibt es viele Dinge, aber jetzt nicht nur, ich würde es nicht als oberste Maxime, Hauptsache eine Rule Breaking. Und es gibt auch viele Dinge, die sich bewährt haben, muss jeder für sich selber reflektieren. Aber warum sollte im Fußball und im Profifußball nicht auch mal viele Dinge hinterfragt werden? Und warum sollte man nicht auch von anderen Sportarten was lernen? Oder warum auch von Handballern? Ich bin jetzt nicht der allergrößte Handballfan, aber wenn gepfiffen wird, dann bleibt der Ball liegen, den kickt keiner weg. Ja. Und da gibt es, oder ich war in Frankreich lange, auch vom Rugby kann man was lernen, was Fairness angeht oder sonstige Sachen. Also da gibt es immer, und das zeichnet ja sicher auch Thomas aus und viele andere, dass man mal andere Wege bestreitet.
Und wenn du beruflich nochmal ganz vorne anfangen würdest, welchen neuen Wege würdest du gehen? Was würdest du eklatant anders machen?
Gute Frage, wo ich natürlich jetzt ein bisschen überlegen muss. Nein, ich bin froh, dass ich einen richtigen Beruf gelernt habe, ja, dass ich den Beruf auch mit viel Begeisterung ausführen konnte, nämlich 20 Jahre Lehrer. Und dass ich irgendwann das Glück hatte, meine große Leidenschaft oder mein Hobby eigentlich zum Beruf zu machen. Ja. Da war eine schwere Entscheidung Anfang 2008, wo ich dann zu Hoffenheim ging und meinen Lehrerjob aufhören musste. Das habe ich mir lange überlegt. Danach habe ich auch mal ein bisschen gezweifelt, als ich dann doch ein paar Mal ohne Job war. In den mittlerweile sind es ja schon 13 Jahren danach, war ich schon ein paar Mal ohne Job. Aber deshalb würde ich eigentlich nichts grundsätzlich anders machen. Es war gut, dass ich einen Job hatte, dass ich auch lange beides gemeinsam gemacht habe, immer auch diese Sicherheit und trotz diese Begeisterung. Und dann habe ich, wovon wir alle träumen, zuerst mal als Jugendlicher will man immer selber Profifußballer werden, aber trotzdem jetzt im Profifußball zu sein, jetzt irgendwo im Hotel zu übernachten vor einem Auswärtsspiel, ein schönes Birchermüsli zu bekommen und dann am besten noch irgendein wichtiges Auswärtsspiel zu gewinnen. Das ist ein Jobprivilegien. Irgendwann, hoffentlich geht es wieder mit dem Covid da, dass man nach Spanien ins Trainingslager geht, 10 Tage im Trainingslager ist, irgendwann im Januar seiner Familie zu Hause schreiben kann, heute 17 Grad und doch durchgehend Sonne. Und dann einfach Fußball spielen kann, den ganzen Tag trainieren kann, mit Kollegen reden. Das ist schon Lebensqualität. Und wenn wir gewinnen, haben wir ja jede Woche Lebensqualität.
Ja. Und man hat Lebensqualität, wenn man natürlich einen Trainerjob hat, wenn du gerade angedeutet hast, in den Phasen war es schwer für dich, als du mal keinen Trainerjob hattest. Wie kriegt man da positive Gedanken, dass man trotzdem, ja, weiter fokussiert ist und irgendwie weiß und den nächsten Trainerjob dann doch anzieht, allein durch seine positive Ausstrahlung und Körpersprache und alles. Wie kriegt man das hin?
Der wichtigste Punkt, den du ansprichst, ist nicht ganz so einfach. Also man kommt da schon ins Grübeln und man hat sich ja auch nicht immer nur Hochphasen. Deshalb ist das der wichtigste Punkt. Im Nachhinein, da haben wir doch einen Punkt, würde ich einfach, dass diese Trauerphasen nach Jobverlust dann schneller gehen. Das würde ich vielleicht ändern. Ja, also vor allem nach meinem ersten, das war beim VfR Aalen, das ist mein Club in meiner Heimat, da war ich, glaube ich, 3 Jahre dort und dann da musste ich halt aufhören. Da habe ich schon lange gebraucht, ja, und zu lange. Ja, also ich würde das im Nachhinein verkürzen, aber man kann, gewisse Trauerzeit muss dann natürlich sein, aber das Leben ist zu kurz, das kann ich jetzt sagen mit meiner großen Erfahrung. Deshalb wäre es anstrebenswert, dass man die Phasen der großen Trauer, wo man nicht immer gut drauf ist, verkürzt und dann einfach wieder sich fortbildet, wieder neue Aufgaben sucht. Ich habe dann das auch immer besser geschafft. Irgendwann habe ich Basketballtrainer angeschaut in der ersten Liga, Handballtrainer angeschaut in der ersten Liga. Ich habe andere Vereine angeschaut. Ich habe versucht, mich weiterzubilden in anderen Bereichen. Habe dann auch viel selber gemacht. Aber so einfach ist es nicht. Also das ist mit die schwierigste Aufgabe. Und im Nachhinein betrachtet, hätte ich es mir natürlich schon vorgestellt, dass mir da manche Dinge besser gelingen. Ja, man denkt immer, da kann man mal 2 Wochen in Ruhe in Urlaub, aber das ist nicht ganz so. Ich hätte mir es gewünscht, dass ich es gekonnt hätte.
Ja, schöner Abschluss eines sehr spannenden Interviews, aber eine allerletzte Frage fehlt noch, denn du bist ja seit fast 40 Jahren Trainer. Heißt, dein Leben könnte eigentlich auch schon mal verfilmt werden. Wer wäre denn die beste Besetzung für deinen Film über dein Leben?
Also der mich dann spielt, oder?
Genau, wer spielt die Hauptrolle? Wer spielt den Peter Zeidler?
Also du meinst jetzt ein etablierter Schauspieler?
Den man kennt, genau. Ja.
Also den man kennt, ja. Ich gehe zwar gerne ins Kino, sehr gerne, natürlich vor allem französische Filme, aber mir fällt da jetzt keiner an, der diese Leidenschaft für den Fußball so hat, weiß ich nicht. Ja. Also keine Ahnung, da muss ich jetzt leider passen, aber ich weiß, vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen oder so ankreuzen wie früher in der Schule manchmal. Drei Möglichkeiten oder so.
Ja, ein Charakterdarsteller schon, der aber auch emotional sein kann, der ausflippen kann, oder? Müsste es also vom Profil oder wie müsste das Profil sein?
Ja, ich glaube schon, dass ich ein emotionaler und leidenschaftlicher Typ bin, vor allem wenn es natürlich um Fußball geht. Ich wäre das am besten verkörpert. Weiß ich nicht, ich bin so auf Franzosen, da finde ich jetzt aber auch keinen und die deutschen Filme mag ich jetzt nicht immer so. Nein, da muss ich passen, ich bleibe dabei, da müssen wir dann erst noch suchen. Aber das kann ein Junge, was gut passen würde, ein junges Talent. Ein junges, der seine erste große Rolle hat.
Ist gut, weil ich hätte jetzt eher an Brad Pitt oder so gedacht, ne? Dem kann man ja auch eine Glatze machen, das wäre auch kein Problem. Der ist immer noch genauso gestellt wie du. Im Hintergrund sehen wir Fahrräder, also immer noch topfit. Also, aber das passt ja dann wieder dazu, was du im Interview gesagt hast, nämlich, dass du dir junge, hungrige Co-Trainer aussuchst. Also dann nehmen wir einen Hollywood-Schauspieler, den wir noch nicht kennen und der durch die Rolle als Peter Zeidler dann zum Hollywood-Star wird.
Das würde passen, weil ich glaube, das hält mich auch jung und da bin ich auch stolz drauf, dass man viel mit Jungen zu tun hat. Natürlich sind es in erster Linie die Spieler, ja, dass man auch jetzt als Mensch, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, mit dem Kontakt mit Jungen da ganz offen an die rangeht und jetzt sagt, früher ist alles besser, stimmt einfach nicht. Ja, das ist eine andere Generation, eine Generation, die toll ist und tolle junge Menschen und deshalb ist es schon, glaube ich, für mich jetzt, wo ich auch mich drüber freue, wichtig mit Jungen immer zu tun haben und auch die Generation miteinander dann einfach viel machen. Und ich weiß auch, und die schätze ich natürlich am meisten, die Jungen, die auch mir als erfahren und dann zuhören und auch da was mitnehmen können. Ich glaube, das ist schon wichtig. Jetzt nicht nur im Fußball, nicht nur in meinem Job, sondern in unserer, sage ich dann doch ein großes Wort, das darf normal nur der Christian Streich, in unserer Gesellschaft wichtig, dass die Generationen da sich gut verstehen und gut miteinander auskommen.
Dann ist das perfekte Schlusswort. Dann ganz, ganz lieben Dank, lieber Peter Zeidler, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. War eine wunderbar unterhaltsame, spannende Stunde. Ist sogar noch ein bisschen länger geworden. Also vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute weiterhin für deine Mannschaft und für dich beim FC St. Gallen. Merci fürs Interview. Alles Gute.
Vielen herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Danke. Merci. Freut mich. Tschüss.
Ciao.